was ist denn? Warum ist die Rettung jetzt vor meiner Tür? Ja. Und wir so, ja, wissen Sie, vielleicht, wir müssen mal gucken, die hat gedrückt oder der hat gedrückt. Und dann so, wir sitzen heute schon wieder zusammen und reden über Stories, die längst schon vergangen. Ob Einsatz, Transport oder Stornofahrt. Die Lacher sind trotzdem wahnsinnig hart. Hallo!
Hallo alle zusammen. Das kommt dabei raus, wenn Marie versucht zu improvisieren.
Ja, hallo?
Also,
es war ein A-B-A-B-Reim auf vier Zeilen.
Ja, war total. Also für das ist eh schon wieder cool. Ja? Es war ein bisschen eine lange Schaffenspause mit drinnen.
Die werde ich schneiden einfach.
Aber die rausschneiden. Jetzt hast du es gespoilert, jetzt kannst du es nicht mehr rausschneiden. Ja? Oder du machst es jetzt als Joke extra, dass du es rausschneidest.
Sehr witzig.
Aber ja, also Respekt
alle
dafür.
Alle denken, du hast Halluzinationen, weil die Pause gar nicht so lang war.
Genau. So eine Sekunde kürzer als in Real Life, ja. So, hä, von was labert
er? Ja, genau.
Schlimme Sache.
Ja.
Schlimme, schlimme Sache.
Ja.
Aber ja, also für eine Improvisation kriegst du von mir 7 von 10 Blaulichtbalken.
Finde ich geil.
Ja.
Finde ich solide.
Ja. Wenn es ein bisschen flüssiger gekommen wäre, wäre es 8 gewesen. Und ja, wenn es einfach in Summe besser gewesen wäre, wäre es vielleicht 9 oder 9,5.
Mein Hirn funktioniert halt nicht mehr so schnell.
Okay, oje.
Ja. Nee, ist okay. Ist halt einfach irgendwie schon ein bisschen spät und anstrengende Woche, brauchen wir eh nicht reden, lalala, viel Arbeit. Aber ich freue mich, weil das sind immer so meine Glücksoasen hier.
Ah, oh, das ist cute.
Ja.
Fast ein bisschen eklig, aber cute.
Ja, ich finde halt immer, keine Ahnung, wir suchen immer einen Termin zum Aufnehmen und sind so, fuck, okay, scheiße, wann soll sich das irgendwie die Woche jetzt ausgehen, lalala. Und wenn wir dann da sitzen, ist es immer so super nice.
Ja, und die Zeit verfliegt
ja
komplett. Also das ist wirklich was mir auch auffällt. Da kann ich noch so müde sein und mir so 10 Minuten, bevor du hier aufschlägst, mir denken, so, boah, eigentlich habe ich da überhaupt keine Lust drauf. Ja. Und dann starten wir und diese Abende laufen ja eigentlich immer gleich.
Ja.
Wir treffen uns, wir essen was, meistens zumindest, wir machen uns ein Bier auf, trinken ein bisschen,
reden,
quatschen ganz viel und dann irgendwann einmal ist es so, ja, okay, passt, jetzt fangen wir mal zum Aufnehmen
an.
Und dann ist die Laune aber meistens auch schon auf einem Hoch irgendwo.
Ja, ne? voll. Also, Liebe groß, wir haben schon wieder 45.000 Sachen und ich würde gern heute mal den Gaul von hinten aufzäumen.
Okay.
Und dich fragen, weil wir nehmen uns seit 44.000 Jahren vor, etwas in unsere Geschichten zu integrieren, was sie dann jedes Mal wieder vergessen. Und ich würde es gerne jetzt machen. Also wir spielen jetzt eine Runde Dinge, die du als Sanitäter besser nicht machen solltest und du startest.
Also ich finde das jetzt ein bisschen fies, weil man muss jetzt dazu sagen, das Setup hier schaut so aus, dass wir vor meinen PC-Monitoren sitzen. Und ich da immer ein Cheat Sheet offen habe mit meinen nur wirklich in Stichworten gehaltenen Ideen quasi offen habe, wo ich halt mich quasi dran stütze, ein bisschen zumindestens. Und die Marie macht das prinzipiell so, dass sie entweder direkt aus dem Kopf heraus die Sachen erzählt oder dazwischen mal auf ihre Notiz am Handy schaut, wo ich nie drauf Zugriff habe.
Ja.
Und deswegen finde ich das super fies, weil sie hat jetzt gerade raufgeschielt auf den Bildschirm, hat das gelesen, schon vorher nämlich, und jetzt wieder, hat sehr böse gegrinst und hat diese Idee jetzt rausgeballert.
Ja, SSKM, Selbstschuld, kein Mitleid.
Ja, genau.
Du präsentierst es da auch so.
Ja, aber weißt du eigentlich, woher diese Titelidee für diese Rubrik quasi, woher die kommt?
Ja, hast du das nicht? Ich glaube.
Sagst du das? Kennst du das noch? Habe ich das schon mal erklärt?
Ich weiß nicht, aber falls das gerade ein richtig billiger Ablenkversuch ist
und
du gerade keinen Plan hast, dann funktioniert es nicht. Aber
wir machen das schon nach.
Ja,
okay. Es gab mal, das ist jetzt schon echt lange her, auf YouTube, aber hauptsächlich eigentlich im Fernsehen von so einem deutschen Comedian, wo ich jetzt normalerweise ja nicht so eine mega Fan bin von deutscher Comedy. Aber da gab es so einen Typen, der so Kurzclips gemacht hat, Und das ist immer unter dem Titel gelaufen, Dinge, die du besser nicht machen solltest, wenn, ... Mhm. Und dann kamen halt Dinge, die du besser nicht machen solltest, wenn du, keine Ahnung, inflagranti erwischt wirst. Und dann hat er halt Kurzszenen gespielt mit so richtig absurde Ideen, die er dann gehabt hat, oder Dinge, die du besser nicht
machen
solltest.
Weitermachen, Augenkontakt
ja, halten. Genau, zum Beispiel. Oder Dinge, die du besser nicht machen solltest in einer Polizeikontrolle oder was weiß ich, ja, genau. Ja. Und daher kam die Idee.
Finde ich gut.
Aber ich finde die auch ganz gut. Und da, glaube ich, hat auch jeder ein bisschen was dazu zum Sagen.
Ja, und es ist halt einfach lustig. Und du kannst es unendlich spielen, finde ich.
Fast zumindest, ja.
Ja.
Aber ich würde einfach mal anfangen. Ja. Aus einer persönlich erlebten Geschichte.
Bitte.
Ein Ding, eine Sache, die du besser nicht machen sollst im Rettungsdienst, ist auf einer Matratze reanimieren. Also das habe ich, wie gesagt, selber erlebt. Ich bin am RTW gesessen damals und wir sind mit Notarzt in den frühen Morgenstunden, die klassische Gumulei, die Guten Morgenleiche, alarmiert worden zu einer laufenden Reanimation von einem KTW. Und wir sind da angekommen und die Crew ist halt bei diesem Mann offensichtlich schwer krank. Also das hat man gesehen, dass der nicht in seinen besten Jahren war. Ist da halt auf neben dem kniet auf der Matratze, so King-Size-Bed-Ausmaße, und haben halt da voll gewerkt und bei jedem Mal Thoraxkompression ist halt die ganze Matratze mit reingegangen und wir waren glücklicherweise vor dem Notarzt da und das Erste, was ich gemacht habe zu den Kollegen, ist, ich habe sie angeschaut und habe gesagt, runter vom Bett. Runter vom Bett. Wir haben dann halt dann quasi so schonend wie möglich Crash runtergeborgen von diesem Bett und haben am Boden weitergemacht und, glaube ich, keine 30 Sekunden später ist der Notarzt zur Tür reinspaziert. Dementsprechend haben wir das noch ganz gut, sage ich jetzt einfach mal ganz frech, kaschiert. Es war Gott sei Dank in dem Fall so, dass er gehen durfte. Also das war einfach wirklich ein Krebspatient, schwerkrank. Es war klar, dass das nichts mehr wird, aber die Sahnes müssen halt, gell? Und dementsprechend ist es noch gut ausgegangen. Aber ich kann mich erinnern, dass wir damals einige Gespräche nachher geführt haben über diese Situation.
Ja, klar.
Und mit mehreren Personen, weil das halt einfach was war, wo ich gesagt habe, ich habe da wirklich das Bedürfnis gehabt, darüber zu reden nachher, weil ich gesagt habe, so, hey, wir müssen
darüber reden. Ja, das finde ich ganz wichtig.
Weil das geht nicht. Das geht nicht. Völlig wurscht, wen ihr da reanimiert.
Vollkommen wurscht, in welcher Situation. Ich meine, einen Hund kann man so reanimieren. Wie reanimiert man einen Hund?
Ich will es nicht wissen.
Seitlich oder
Ich will es nicht wissen.
Wie funktioniert das?
Okay. Keine Ahnung.
Reanimiert man Hunde überhaupt?
Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber es gibt Menschen, die für Hunde die Rettung rufen.
Ja, das kennen wir ja schon. Okay. Dinge, die du als Sanitäter besser nicht machen solltest. Ich habe einen Banger.
Au.
Den Patienten fragen, ob er normalerweise Puls hat.
Was? ja, was sollen wir da jetzt drauf sagen? Also, ich bin da jetzt auch überfragt. Haben Patienten normal Puls?
Kommt drauf den Patienten drauf an.
Die Gumulei nicht.
Die Gumulei nicht. War eine witzige Situation. Ich habe mich in der Situation ziemlich geärgert, schrecklich geschämt. ich bin gefahren mit einem Azubi. War noch ganz frisch. Und wir wissen halt alle, dass das Pulstasten eine totale Gefühlssache ist. Bist du zu schwach, da tastest du nicht gescheit, drückst du zu fest, drückst du halt einfach die Gefäße ab und da tastest auch nichts. Und es ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefühlt. Und der war halt noch echt hart am Lernen. Ist schon ewig her jetzt. Und der war hart am Lernen noch. Und ich, mein Credo, Patient anschauen, Patient ansprechen, Patient auf die Radiales greifen. Das sind so die ersten drei Sachen, die ich mache. Sekunde, wenn er mit mir spricht, weiß ich, die Atemfrequenz ist in einem Bereich, wo es okay ist, oder zumindest die Atemwege sind frei, B ist halbwegs okay, C, nächster Punkt. Und es war, was war das für ein Patient? Es war auf jeden Fall Bluthochdruck und schon roter Kopf und einfach irgendwie, ja, Hochdruckkrise, so in die Richtung. Und ich sag vorher wieder, hey, okay, Schema F, wie immer. Und er geht halt hin, macht es brav, spricht ihn an, der antwortet ganz normal, aber er war halt ein bisschen nervös, gell, greift aufs Handgelenk.
Nüscht. Hat nichts gefunden.
Schaut suchend zu mir und ich habe ihn so quasi ermutigt. Ja,
nickend,
so,
nickend,
ermutigt, nickend, quasi so, hey, du machst das schon. Greift aufs andere Handgelenk. Und anstatt, dass er zu mir sagt, ey Marie, kannst du bitte mal, ich bin mir nicht sicher, hat er den Patienten angeschaut und sagt, haben Sie normalerweise Puls?
Nein.
Und der Patient ist noch roter angelaufen. Ich glaube, den Druck hat es ihm nochmal ums weiß ich nicht, 70 raufgeschossen, gell? Und er war so, wie meinen Sie das jetzt? Habe ich keinen Puls? Wieso habe ich keinen Puls? Und ich so, ey. So, einmal den Praktikanten auf die Seite schieben.
Leitstelle, wir brauchen bitte mal das Kriseninterventionsteam.
Leitstelle, ich bräuchte ein Auto, das meinen Praktikanten abholt. ja, surprise, er hatte Puls.
Kollege, du fährst am Trittbrett.
Ja, genau.
Jetzt ins Krankenhaus.
Du kannst nachlaufen. Nein, wir fahren nicht langsam. Ja, war funny,
oh,
de facto.
Oh no.
Ja. Ich musste aber gerade eine andere Geschichte erzählen, die so obstrus war, dass ich überlegt habe, ob ich die irgendwie in diese Frage packe. Ich habe es nicht geschafft jetzt in der kurzen Zeit, aber ich würde sie dir gerne erzählen.
Bitte schieß los.
Ach, so dumm. Wir waren bei einem Hausnotruf und das war ein Patient, der hatte eine total eindrückliche Wohnung, das war voll der Country-Fan und der hatte so ein riesiges Gemälde an der Wand, das ist so Wandmalereien und so von einem Saloon und richtig coole Wohnung, überall Schallplatten, ein cooler Dude, aber multimorbid, also ganz viele Krankheiten, die so jetzt nicht mehr auf die Schnelle heilbar sind, saß auch im Rollstuhl und der hatte... Gerade jetzt, wie es so heiß war, das Problem, dass der einfach nicht mehr pinkeln und auch groß nicht mehr aufs Klo konnte, einfach weil zu wenig getrunken, weil heiß, weil, ja, genau. Und es war relativ klar, dass der ins Krankenhaus muss. Und er war aber eigentlich echt nett für das, was da alles in seiner Klinik drin stand und auch gar nicht auch optimistisch und nicht verbittert. Und ich mag solche Menschen, die trotzdem sie einfach wirklich echt gesundheitlich richtig Probleme haben, trotzdem irgendwie noch die Kraft finden, irgendwie nett und lebensfroh und zu sein und sich über Komplimente über die Wohnung zu freuen oder so. Und wir haben halt dann irgendwie seine 7 Zwetschgen zusammengepackt und haben halt dann irgendwie versucht, das und das. Und dann war so, ja, Handy. Und der hatte halt so ein weites Shirt an in seinem Rollstuhl. Und das Shirt ging ihm bis Mitte Oberschenkel ungefähr. Und sonst halt nur eine Unterhose. Und dann ging es darum, sein Handy zu finden. Und wir haben sein Handy gesucht und es war irgendwie schon wichtig, weil die Tochter irgendwie besorgt und was auch immer. Und wir haben halt einfach dieses Handy nicht gefunden. Dann kommt mein Kollege, irgendwann eh cute auf die, wissen sie ihre Nummer auswendig, dann rufe ich sie schnell an und dann machen wir das. Und sage, ja, passt, Nummer auswendig gewusst. Mein Kollege, die Kollege tippt das in das Telefon ein und ruft ihn an. Und wir haben es vibrieren. Und es war irgendwie flautlos und wir haben es vibrieren. Und wir sind halt mit ihm so von einem Raum in den nächsten. Und ich denke mir die ganze Zeit schon so, hä? Wieso? Das Vibrieren ist irgendwie in jedem Raum. Hä?
Oh nein.
Und dann habe ich mir schon gedacht, wie gibt's das?
Oh
und dann
nein.
Irgendwann bin ich dann näher zu ihm. Und habe mir gedacht, ja, vielleicht liegt das irgendwo in einer Ritze vom Rollstuhl oder so, gell? Ich denke mir, das vibriert doch da bei Ihnen. Und sagt er, oh! Ja, stimmt. Zieht sein Shirt hoch und hat einfach sein Handy in seiner Unterhose.
Was? Ja.
Und dann nimmt er so raus und sagt, können Sie das in die Tasche packen? Und ich
ja,
so, aber
ich
meine
Handschuhe anziehen.
Und er hat das selber irgendwie nicht gecheckt. Der war nicht querschnittsgelähmt oder so. Der war einfach nur schwach und deswegen war er im Rollstuhl. Also der musste schon irgendwie gecheckt haben, dass sein Handy irgendwie in seiner Unterhose an einer sehr einschlägigen Stelle rumbimmelt.
War und egal. Vibriert.
Und vibriert.
Hauptsächlich
also vibriert. Also nur ne? Vibriert eigentlich.
Ja.
Es war so abstrus. Es war so
schräg,
wild.
Schräg.
Also ich glaube, der hat das jetzt nicht irgendwie komisch gemeint, aber mein Kollege und ich haben uns angeguckt und gedacht, hä?
War schräger Typ.
Kein besserer Platz irgendwie fürs Handy gefunden als im Schritt.
Boah.
In der Unterhose.
Ja, nee, muss nicht sein.
Feinripp.
Nein, Feinripp?
Ja.
Oh, die ganz
große. Mit Eingriff.
Die oberste Liga.
Also mit Eingriff und da war so ein altes Handy drin.
Die oberste Liga. Und nein.
Es war furchtbar.
Ja, hast du, weil wir schon bei Gewandwahl sind,
ja.
Hast du schon mal die Gewandwahl, die Klamottenwahl von einem Patienten angezweifelt? In irgendeiner Form? In irgendwie, wenn du jemanden ins Krankenhaus fahren willst, so einen lieben Opi oder eine liebe Omi, hast du das schon mal gemacht?
Ja, in zwei Richtungen.
Ja.
Die eine Richtung ist, es gibt immer wieder diese Menschen, meistens sind es junge, aber gibt auch ältere. Und bei den Eltern stelle ich es dann immer mehr in Frage. Ich meine, wir kennen ja alle diese jungen Männer, die gefühlt 4000 Kalorien essen und nicht zunehmen und einfach so diese wandelnden Heizkörper sind. Und gerade im Winter habe ich echt immer wieder Leute, die dann beschließen, kurze Hose und Tanktop ist jetzt eine gute Idee bei minus 4 Grad. Und ich hinterfrage das dann immer und sage so, Jacke, Pullover, Schuhe. Und die sind dann immer so, nö. Brauche ich nicht. Wir fahren ja irgendwo rein, oder? Ja. Und ich so, ja, aber es ist halt irgendwie Winter. Und die lassen sich dann teilweise auch nicht beirren. Oder was ich halt auch manchmal hinterfrage, und das ist ja irgendwie auch edel und das finde ich ja irgendwie auch cute, aber es macht halt einfach null Sinn, sind diese Menschen, die sich klassisch irgendwo am Kopf, am meistens ist es der Kopf tatsächlich verletzen, blutverdünnt sind, weil vor Flimmern, was auch immer alt, und sich dann nochmal ein frisches, weißes Hemd anziehen. Wo du sagst, ja, wir haben das verbunden, aber ja, wir wissen auch, dass sie blutverdünnt sind und dass das
potenziell
durchsuppen kann.
Vielleicht nochmal suppt.
Ja. Und es suppt immer nochmal.
Ja,
fast. Es suppt immer ja. Und du bist nie schnell genug, ja, nee. Wenn du schon mal im Auto sitzt.
Du merkst es meistens auch erst, wenn das Hemd rot wird.
Dass du die Suppung aufhältst und dann ist dieses wunderschön gebügelt und gestärkte Hemd einfach komplett rot und du weißt, oh my, das hätten wir vermeiden können.
Hätten es einfach das eh schon blutige Hemd angelassen.
Ja, oder halt gewesen. Irgendein scheiß T-Shirt.
Irgendein alles Putz-T-Shirt
Aber das ist lustig. Es fällt mir vor allem, ja, bei älteren Personen, die lassen das ganz oft nicht zu. Also die wollen nicht in ihren Baggy-Klamotten, sag ich jetzt mal, raus.
Mir ist das so wurscht. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber Generationending einfach. Ja. Aber das sitzt so fest in den Köpfen von den Leuten, dieses, wenn ich zum Doktor fahre, muss ich mich hübsch machen.
Ja, ganz, ganz schräg.
Und das sitzt so tief.
Ja.
Also, ich habe da schon ganz, ganz viele Nerven verloren und liegen gelassen. Meistens, und das soll jetzt nicht irgendwie da herablassend wirken, aber meistens bei den älteren Damen.
Ja.
Wenn du dann da um 3 Uhr früh stehst, wegen irgendeiner völligen Lappalie, weil sie Bluthochdruck haben und dann fragst sie, ob sie die Medikamente genommen und sie sagt nein. So dieser Bock. Klassiker, weil der Blutdruck war ja schön. Oh. Ja, ja, das erlebe ich öfter, als mir lieb ist.
Schläge auf den Hinterkopf, ja Gott, das ist bei mir auch kaputt, erhöhen das Lenkvermögen.
Es ist spät. Genau, aber ich habe das auch, mir geht es meistens eher so, dass die dann sagen, die sitzen dann da im Bademantel und wir kommen dann daher und sie erwarten sich irgendwie immer, dass wir da jetzt was machen dagegen. Ja. Und dann schaust du sie an und sagst, ja, gute Frau, wir sind da jetzt nicht qualifiziert dafür, ihnen irgendwas dagegen zu geben und sie hier zu lassen.
Ja.
Sie müssen schon mit uns ins Krankenhaus fahren, wenn sie was dagegen machen wollen. Ja. Und dann schauen sie uns meistens oder mich zumindest sehr schockiert an und sagen so, ja, aber so kann ich nicht ins Krankenhaus fahren.
Ja, genau, so kann ich doch nicht gehen.
Mit Pantoffeln und Bademantel. Und sage ich so, natürlich können sie so ins Krankenhaus fahren. Erstens mal sind um die Uhrzeit wahrscheinlich genau 4 Menschen in diesem ganzen Krankenhaus. Und es ist doch völlig egal. Sie chillen da 2 Stunden und dann fahren sie nach Hause.
Ja.
Völlig egal. Na, das geht so nicht. Und das wirklich höchste der Gefühle, was ich da je erlebt habe, was mich wirklich ganz viel aktive Kontrolle gekostet hat, war wirklich, ich bin da, glaube ich, locker 20 Minuten in dieser Wohnung gestanden, halbe Stunde vielleicht, und die Frau ist von Raum zu Raum gerollert mit ihrem Rollator und hat da Zeug herausgesucht, was sie potenziell anziehen könnte, hat sich nicht entscheiden können.
Modenschau gemacht.
Ja, hat sich nicht entscheiden können. Und die Schuhe oder die Schuhe und dann, na, jetzt muss sie aber schon noch aufs Klo vorher. Mhm. Und das Kleidchen, was sie sich dann angezogen hat, war natürlich so, dass du das quasi komplett ausziehen musstest fürs Klo gehen und dann hat sie ewig gebraucht. Na, jetzt hat sie noch Durst und dann ins Bad und in die Küche und dann habe ich den Herd ausgeschalten und irgendwann war ich dann schon so, dass ich mal vorgestapft bin und gesagt habe, ist aus.
Ja, ist aus.
Und ja, aber das Licht müssen wir ausschalten und das ausschalten.
FI-Schalter, klack.
Aber das lassen wir bitte an, weil wegen Einbrecher und so, dass die glauben, dass wir zu Hause ist. Und so hat sich das fortgesetzt bis, weiß ich nicht, also ich habe das Zeitgefühl irgendwann verloren. Ich habe dann schon raus müssen aus der Wohnung, weil ich so am Limit war.
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß, sonst ist es auch nicht recht, wenn der Patient mit gepackter Tasche vorm Haus steht.
Ja.
Aber bei mir gibt's da eine Zeitschwelle. Also da gibt's wirklich, und das kann, je nachdem, ob das super cute Patienten sind, die sich dann das 7. Mal entschuldigen, die einfach nervös sind, weil sie Angst haben, dass sie jetzt da irgendwie 700 Jahre im Krankenhaus bleiben müssen, oder ob das einfach Leute sind, die das eh für selbstverständlich halten, dass wir irgendwie da sind und wir billiger als das Taxi sind. Gibt's da bei mir so eine Halbwertszeit von 5 Minuten, Eskalationszeit von 15, wo ich mich dann wirklich dahin stelle und sage, gute Dame, Ich bringe Sie wahnsinnig gerne ins Krankenhaus, aber wir sind ein Rettungswagen und wie Sie sich denken können, sind wir eine begrenzte Ressource. Es gibt heute Nacht auch noch andere Menschen, die unsere Hilfe brauchen und Sie behindern gerade aktiv uns, dass wir dann weiterfahren können zum nächsten Menschen. Wenn Sie jetzt noch länger brauchen, können Sie gerne noch einmal anrufen, wenn Sie dann bereit sind für das Krankenhaus oder selbstständig fahren. Aber wir machen das jetzt und wir gehen jetzt.
Ja.
Und dann sind sie immer, da machen sie immer total große Augen und ich versuche das auch immer irgendwie nett zu verpacken, aber das fuckt mich ab. Ich meine, Entschuldigung, also ein Taxler fährt wieder.
Ja.
Und ich meine, ich hatte auch schon Situationen, wo die Patienten echt kritisch waren und wo dann irgendwie die Angehörigen noch ewig rumgebastelt haben, ja das mit und das mit.
Ja, pack schnell die Tasche, Hans. Hans, pack die Tasche, da muss noch das rein und die 17. Unterhose.
Ja, genau, und außerdem das und dieses und ach, und dann muss man noch dieses und hast du Geld? Naja, wofür braucht die jetzt Geld? Ja, ins Casino geht's halt nicht mehr. Und das,
der Herzinfarkt wird sich nicht bestechen lassen.
Ja, ja, genau. Aber da bin ich dann auch direkter, da hatte ich eine Situation, die hat ganz relativ sicher, ich habe leider nie erfahren, ob es wirklich so war, aber von der Symptomatik her wirklich so gefühlt 200 Meter neben dem Krankenhaus, aber eine richtig wilde, irgendwo, ich schätze, Dünndarm oder so, Blutung. Also wirklich schon Hypovolem, Blast, kaltschweißig, so wenn du nicht 200 Meter vom Spital weg bist, holst du dir definitiv einen Notarzt. Und der Mann ist dann auch rumgeschurrt, hat sich dann auch beschwert, dass wir da jetzt in dieses Spital fahren und nicht in das, was gefühlt 4 Kilometer weit weg war. Und ich so, wir müssen jetzt fahren. Ihre Frau braucht jetzt einen Arzt. Und er so, ja, aber warten, und vielleicht die Socken und was mit den Hausschlapfen und die Zahnbürste. Und ich so, je. Wenn du nicht weiter tust, braucht ihr das bald nicht mehr. Habe ich nicht gesagt, aber habe ich mir gedacht. Und es ist so, ach, die rufen an, wir kommen hin und es nervt mich. Das nervt mich. Ich bin eh schon ungeduldig. Also mein Naturell ist prinzipiell ungeduldig. Und es nervt mich dann einfach, wenn dann einfach Leute meine Zeit so sehr vergeuden. Ja,
also ich bin auch so null geduldig.
Null.
Also ich kann das nicht. Ich habe das einfach nie gelernt, glaube ich. Und die Leute, die es versucht hätten, sind kläglich daran gescheitert.
Aber mir ist besser geworden.
Ja, weiß nicht. Na, glaube ich, könnte ich jetzt nicht so, ja, vielleicht marginal, aber jetzt nicht wahnsinnig. Aber zum Thema, gerade diese Blutungen, diese inneren Blutungen, irgendwie, ob das jetzt oberer GI oder unterer GI ist, ist dann egal. Aber ich habe das aus meiner Notaufnahmenerfahrung selber, kann ich das sagen, die verfallen schnell.
Ja.
Das ist hart.
Die war kurz davor.
Also ich habe da auch schon Leute gesehen und liegen gehabt als Patienten, die sind gehend gekommen und dann sind sie immer bleicher geworden und haben dann irgendwann, also das Härteste, was ich gesehen habe, war ein HB von 2,8.
Was?
Oder so?
Ja. Normalwert HB ist 12.
Sowas in die Richtung. Ja, also alles über 10 ist, sage ich immer noch okay. Aber wenn du natürlich viel Blut verlierst, hast du auch wenig Hämoglobin.
Ist quasi die Anzahl der roten Blutkörperchen, die du halt einfach brauchst für deinen Sauerstofftransport noch 7 andere Sachen.
Ganz genau. Und wenn da haben wir es alle gemeinsam, weil für das war er noch ganz gut unterwegs.
War der noch ansprechbar?
Der war ansprechbar, ja.
Wow.
Wir haben diese Blutgasanalyse angeschaut und haben es alle nicht glauben können und sind dann wieder zu ihm und haben dann auch nochmal Blutdruck nachgemessen und dann war der auf einmal nur noch bei 60 zu 40 oder so.
Shit.
Und dann musst schnell gehen, ne? Und dann ballerst du halt Flüssigkeit rein und dann hat der unglaublich schnell irgendwelche Noradrenalin-Perfusoren hängen. Klar. Also was Noradrenalin ist im Prinzip, war so konstruktiv.
Ja, Katecholamin,
Konstruktiv. Genau, ein Katecholamin, was im Prinzip die Gefäße eng stellt und damit diesen Blutdruck aufrechterhält. Ja,
was der halt nur kurzzeitig hilft, de facto braucht der Blut und er braucht, wenn der mit irgendeiner Klemme diese Blutung
ganz
stoppt.
Genau, der gehört in Not-OP, ganz einfach.
Ja, weil das Ding ist nämlich folgendes, und ich muss da kurz ganz persönlich aus einer Geschichte erzählen und dann auf eine andere Geschichte kommen. Ich hatte selber mal aufgrund von einer dummen Krankheit ein HB von 6.
Auch nicht mehr so cool.
Ist nicht mehr cool. Ich brauchte dann auch Bluttransfusionen und so weiter. Aber das ist schon nicht geil, weil man wird so kurzatmig und so schlapp. Also weil natürlich an das Hämoglobin der Sauerstoff gebunden ist. Weniger Hämoglobin, weniger Sauerstoff. Das heißt, du hast eine ganz normale Sättigung, weil ja eh an jedem Hämoglobin ein Sauerstoff dranhängt. Aber halt die Hämoglobins an sich einfach zu wenig sind. Ich war da total kurzatmig und habe es mir nicht erklären können, bis halt dann klar war, dass mein HB so scheiß niedrig ist. Und was die Tücke präklinisch an diesen Patienten ist, die innen ausbluten. Und natürlich, wenn ein Patient kritisch ist, dann bitte Notarzt, keine Frage. Aber denen hilft der OP und die Bluttransfusion. Ja,
und der Notarzt relativ wenig.
Genau, also du kannst natürlich es bei Trauma oder eben bei diesen internen Blutungen, die halt irgendwie durch irgendeine Entzündung oder was auch immer ausgelöst werden, kannst du natürlich Zeit überbrücken, wenn du da Volumen reinleerst, also Elomel, irgendwelche Elektrolytlösungen. Das Problem ist, du kannst die Anzahl der Hämoglobinisten nicht erhöhen. Dementsprechend verdünnst du das Blut, machst kurzzeitig die Situation für den Blutdruck besser. Du machst maximal den Blutdruck
besser, aber die Situation nicht.
Die Situation nicht, weil die Zusammensetzung des Blutes ja aus gutem Grund so ist, wie sie ist, und das muss auch so sein. Deswegen habe ich mich damals auch entschieden zu fahren.
Ja.
Weil der Notarzt natürlich helfen kann.
Ja.
Aber die Fahrt zu uns, dann der Kampf vor Ort und dann zurück, hätte der wahrscheinlich einfach, die war halt dann einfach so schnell
im OP. Ja, in so einer Situation ist oft, wenn du weiter weg bist vom Krankenhaus, ja,
dann kommst du nicht drum rum.
Rendezvous.
Ja, dann kommst du nicht
unbedingt drum rum. Aber schaut einfach wirklich, dass ihr einpackt und fahrt. Ja. Also natürlich ist das nicht immer leicht zum Beurteilen. Ja.
Ja, spätestens, wenn oben oder unten Blut rauskommt, schlecht. Also nicht so ein bisschen, aber wenn oben oder unten richtig viel, vielleicht sogar frisches Blut oder dieser derartige Stuhl rauskommt, ist schlecht.
Also das ist wirklich was, das kann man auch schön optisch unterscheiden, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil altes, quasi verdautes Blut ist immer schwarz-bräunlich in irgendeiner Form.
Man sagt kaffeesatzartig.
Ja. Egal an welchem Ende, dass es rauskommt. Ist so.
Wenn es oben rauskommt, ist schon wild.
Aber auch Blut, das anverdaut ist in der Magensäure, kommt braun wieder hoch. Ja, also das muss jetzt nicht unbedingt Stuhlerbrechen sein, was es übrigens auch gibt.
Ja, Gott. Ja, das ist so ganz schlimm.
Das ist was ganz, ganz Ekliges.
Das ist richtig schlimm für die Patienten, ja.
Ja, und das passiert im Prinzip, wenn du so eine heftige Verstopfung hast, dass es quasi beim Magen schon wieder rauskommt.
Ja, genau. Ja, dann kann nirgends anders hin.
Kannst du Stuhlerbrechen haben, ja.
Und habe ich einmal gesehen, finde ich richtig wild.
Habe ich noch nie gehabt, will ich nie sehen.
Nee, willst du nicht.
Und wenn das jetzt, also dann kann man davon ausgehen, dass es quasi schon älteres Blut ist, verdautes Blut, das heißt, das ist in irgendeiner Form entweder schon lange im Magen gewesen oder es ist schon durch einen kompletten Verdauungstrakt oder zumindest einen Teil vom Verdauungstrakt durchlaufen.
Ja.
Wenn das eine frischblutig ist, also wie man es halt aus der Wunde kennt, das Blut, flüssiger, heller, genauer von der Konsistenz, einfach wie man es kennt quasi, dann ist es eine frische Blutung. Dann kann man auch davon ausgehen, dass es zum Beispiel jetzt, wenn es beim Erbrechen hochkommt, dass es tendenziell vielleicht eher aus Speiseröhre zum Beispiel stammt und frisch blutet.
Krampf war dann in der Speiseröhre, ganz klassisch.
Ganz genau. Oder eben, wenn es durch die Verdauung gelaufen ist, also irgendwie im Stuhl drinnen ist quasi, dann kann man davon ausgehen, dass es zum Beispiel eher sowas sein könnte wie Hämorrhoiden.
Ja.
Oder wirklich am Enddarm irgendwo eine kleine Läsion oder so.
Dickdarm, klassisch, weil da wird nicht mehr viel verdaut.
Genau.
Da wird
passiert auch tatsächlich sehr gern, weil das kann ich jetzt bei den Kindern ganz gut auch sagen. Die haben selten wirklich Blut im Stuhl im Sinne von altblutig, sondern es ist, wenn dann, frisch.
Ja.
Und das ist halt dann ganz, ganz klassisch bei den Kindern, oft zu wenig getrunken. Mhm. Wahnsinnig harter Stuhlgang und durch diesen harten Stuhlgang dann halt einfach Mikroläsionen produziert und dadurch dann halt frischblutige Auflagerungen im Stuhl. Ja.
Fun Fact, Praxistipp. Es lohnt sich aber auch, die Patienten, die quasi sagen, oh, Blut im Stuhl, roter Stuhl, rotes Erbrechen, mal ganz casual zu fragen, was sie denn so verspeist haben in letzter Zeit.
Oh, da wollte ich auch gerade was zu sagen. Okay, willst du meine Story dazu hören oder hast du eine gute?
Nein, ich habe nur eine allgemeine.
Okay, dann kann ich das verbinden mit einer lustigen Story.
Ja.
In meinen Anfangsjahren, auch im dann in der Ausbildung im Bachelorstudium Pflege sozusagen, hatte ich mal die Situation, dass ich quasi meine Praxisanleitung geholt habe und gesagt habe, so hey, ich glaube, dass der Patient Blut am Stuhl hat, weil ich habe das halt gesehen und das war mir halt suspekt.
Weißt du, Stuhl mit Blutdose.
Ja, genau. Und dann habe ich mir halt gedacht, so okay, jetzt machst Pluspunkte, dass du auf sowas schaust, so nach dem Motto, ja, und sagst es, meldest es, ja. Und dann ist die so hergekommen, hat so drauf geschaut, hat so gesagt, du weißt, dass heute Mittag Paprika gab, oder? Und ich so, au, Oh, das könnte das auch sein, ja.
Ja. Klassisch rote Beete.
Ja.
Färbt unfassbar. Klassisch Johannisbeere. Klassisch Rotwein. Vor allem, wenn es nach oben wieder hochkommt.
Mhm.
Das macht den Stuhl dunkel oder rot. Und oder rot. Das ist wirklich, also das ist mir auch schon 2-3 Mal so, dass die Patienten halt komplett fertig und so, fuck, scheiße, glaub, Blut im Stuhl oder Blut erbrochen. Du fragst so, gegessen, getrunken, heute irgendwas, Johannisbeere, rote Beete. Und sie so, ja, zum Mittag gab es einen rote Beete-Salat. Und ich so, sonst irgendwelche Beschwerden? Nö.
Potenziell haben wir eventuell gerade das Rätsel gelöst. Gefunden.
Wir nehmen sie natürlich trotzdem gerne mit ins Krankenhaus.
Wenn überhaupt sie sich gerne eine Kamera in den Arsch stecken wollen lassen, dann, oder mindestens einen Finger, weil das ist so der Klassiker gewesen, ja. Die DRU, die berühmte DRU, die digital-rektale Untersuchung.
Ja, einmal Digitus Finger. Digitus
für Finger, genau. Und das kann ich euch auch jetzt schon sagen, solltet ihr jemals mit einem potenziell chirurgischen Problem in einer Notaufnahme landen, und da sprechen wir jetzt auch von Blinddarmverdacht zum Beispiel,
war kann bei euch mir das nicht.
Gut passieren, hast du Glück gehabt,
mhm.
Oder diversen anderen Sachen oder auch zum Beispiel Verdacht auf eine Blutung, ja?
Ja.
Dann wird euch dieser Arzt sehr, sehr hochwahrscheinlich dazu auffordern, euch auf die Seite zu drehen
und sich entspannen, und
frei zu machen. Ihr werdet hören, wie das Latex der Handschuhe auf seiner Hand
das Gleitmittel
klatscht, und man wird die Dose Gleitmittel hören, oh, wie Gott. Sie vor sich hin furzt, und wird dann sagen, jetzt entspannen Sie sich. Frau Marie, entspannen Sie sich, das wird jetzt ein bisschen kalt und ein bisschen ein Druckgefühl.
Oh.
Das mit dem Husten lassen ist übrigens ein Mythos.
Ja, das ist doch nur bei der Prost, also Prostata,
naja,
oder?
Naja, selber Eingang, was willst du? Also,
nee, sorry, warte aber. Mal, ist es, ja, egal, ist es egal, wir husten also nicht.
Wir husten nicht,
nein. Ich hoffe, sollte ich wirklich jemals Ärztin werden, hoffe ich, dass ich das nie machen muss.
Zu 1000%.
Oh,
Das kann ich dir mit Brief und Siegel unterschreiben.
Ja, na klar. Das machen sich ja immer die Jungen, die müssen.
Du wirst es an Puppen üben und du wirst es an Patienten machen. Weil das ist so eine klassische Aufgabe, wenn du in irgendeiner Form in der Rotation oder sonst irgendwas auf einer Chirurgie landest, wirst du das machen. Und ich kann dir auch schon jetzt versichern, dass das immer die Untersten im Glied machen.
Ja, ja, klar. Im Glied.
Im Glied, ja, genau.
Ja, geil. Ich
weiß nicht, Ansichtssache.
Ich, ja, doch. Danke, bitte. Ich habe noch eine Geschichte, die der Stoff ist, aus dem Einsätze sind, die uns Albträume bescheren.
Oh, das sind die besten.
Ja.
Schieß los.
Also, ich war richtig gestresst. Und ich bin eigentlich bei wenig Einsätzen gestresst mittlerweile.
Ja.
Weil ich mir denke, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Machen wir das, was wir machen können. Ich will das Beste für den Patienten.
Ja.
Wir sind da hingefahren mit Schlaganfall. Es war saumäßig heiß. Schon einige Tage in Folge. Ich bin gefahren. Einen Schlaganfallsymptomatik, keine Ahnung, unklar, irgendwas. Und dann kommen wir da und dann macht uns der Sohn irgendwie die Tür auf. Und wir gehen da rein und de facto dachte ich mir auf den ersten Blick, diese Patientin lebt nicht mehr. Die lag mit offenen Augen auf ihrer Couch und hat so alle 30 Sekunden so ihre Augen so nach hinten gedreht. Hat auf den ersten Blick schon extrem vertrocknet ausgeschaut. Und ich habe noch zu meinem Transportführer vorher gesagt, aufpassen. Schlaganfallsymptomatik, ja, müssen wir auf jeden Fall checken. Aber es ist jetzt auch den 47. Tag richtig heiß. Wir müssen dann einfach auch die Exsikose, also die Austrocknung, Dehydration irgendwie im Auge behalten, weil die kann im Extremfall zu ähnlichen Symptomen führen.
Mhm.
Sagt er, ja, passt, machen wir. Dann kommen wir da hin und dann liegt die so da und redet nicht mit uns. Die Tochter so, ja, sie hat das letzte Mal irgendwie vor 3 Tagen was von ihr gehört. Es kann gut sein, dass die seit da liegt die Wohnung super sauber, alles chillig. Die eigentlich super, super mobil und hat sich auch die Wohnung noch selber geputzt, war nämlich 60.
Mhm.
Nicht ansprechbar.
Keine so gar nicht besser.
Ja, Augen offen, aber reagiert hat die auf gar nichts, was wir gemacht haben und getan haben. Null.
Was war das? GTS 4?
Ja, ungefähr 5 wahrscheinlich. Ja,
okay.
Gut. Ich zu meinem Transportführer, einmal bitte durchmessen. Ja, und war schon so am Funkgerät so und denk mir, ja, jetzt warten wir noch kurz, jetzt warten wir noch kurz auf die Messungen. Dann greift er hier auf den Puls, sagt so, boah, Marie, keine Chance. Sag ich, okay, ich greife hin, denk mir, okay, gut. Ich schreie nach dem Notarzt, denk mir, die ist richtig ausgetrocknet, die ist richtig am Arsch. Gell, komplett eingetrübt, kein Puls, peripher tastbar. Dann hat sich mein Kollege,
Hautfalte
steht wie eine Eins. Es war die Schleimhäute komplett trocken. Also es war wirklich, die Tochter eben keine Ahnung, wie lang schon, was auch immer, was passiert sein muss auch. Das haben wir uns dann auch gefragt, was passiert sein muss, dass die einfach jetzt da so auf ihrer Couch liegt. Nicht eingenässt, nicht eingestuhlt, gar nichts. Was ja eigentlich dafür sprechen wird, dass sie noch nicht lang liegt. Und ich schaue nach dem Notarzt. Währenddessen misst mein Transportführer den Druck dreimal und sagt dann, also im besten Fall haben wir 60 Systole. Mhm. Bei einem Puls von 150. Mhm. Und ich war so...
Kompensiert bisschen. Hübsch am Kompensieren.
Love it, ja. Love it.
Magst du das mit dem Kompensieren kurz erklären, vielleicht?
Naja, je niedriger der Blutdruck wird, desto weniger Druck hat das Blut in den Gefäßen.
Ja.
Das heißt, desto schneller muss das Herz schlagen, um die gewünschte Blutmenge dahin zu transportieren, wo es es gerade gern hätte. Also vorzugsweise genau. Ins Hirn und zu den Organen.
Wenn ich ausgetrocknet bin, dann habe ich natürlich wenig Volumen.
Ja, genau. Das heißt, ich bringe den Druck nicht so zusammen. Das heißt, das Herz muss um Vielfaches schneller schlagen, um trotzdem alles dahin zu bringen, wo es ursprünglich hin soll.
Was natürlich vorprogrammiert ist, wenn man da nicht interveniert, dass das irgendwann im Dienst quittiert.
Es funktioniert einfach nicht mehr irgendwann. Das heißt, es war klar, das ist eine ultrakritische Patientin, die einfach jetzt dann macht, was sie will und das ist wahrscheinlich sterben. Ich habe mich voll geärgert, weil ich bin ja jetzt gerade noch im Praktikum für die Venenzugänge und die hätte halt echt Flüssigkeit gebraucht.
Wobei da tatsächlich dann die Frage ist, wie viel da stichst noch?
Die war schon so exekiert, dass das eigentlich alles ganz gut rauskommen wäre. Also das wäre schon gegangen.
Glaubst du? Also gerade,
ich hab's
also
mir angeschaut, ja.
War also gerade aus meiner Erfahrung raus, sind gerade so die Exekierten und die Unterkühlten, so die zwei Gruppen,
die ganz dicken, muss
wo
man
du dir wirklich sagen. Schwer tust, was zu treffen, weil man muss sich das ja auch so vorstellen, wenn diese Vene quasi nicht mehr schön gefüllt ist, weil einfach nicht mehr so viel Druck auf diese, also das ist sowieso ein Niederdrucksystem, aber trotzdem wenig Druck drauf ist.
Einfach mal in die Arterie reinballern.
Dann, ja, sicher. Zur Not.
Nein, oh nein, Spaß beiseite. Nein.
Aber dann hast du da trotzdem, du hast da Schwierigkeiten, dass du das gut triffst. Also da brauchst du schon ein bisschen Skill dafür, tatsächlich bei so exekierten Menschen.
Ja, ich würde mir jetzt de facto mittlerweile nicht mehr so arg wenig Skill, also ich bin jetzt sicher nicht auf dem Level von einem Menschen, der das täglich macht, verstehe mich nicht falsch. Aber meine 400 Flons habe ich auch gestochen mittlerweile, würde ich sagen.
Mhm.
Und ich glaube, also ich habe es mir so aus dem Augenwinkel angeguckt, weil ich bin im September dann fertig mit allem und dann muss ich in der Situation. Und ich glaube, es hätte funktioniert, hätte in der Sekunde, es wäre de facto ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, weil ewig viel kannst du dir auch nicht reinlernen, weil es der Kreislauf dann nicht mitmacht. Aber gut, ich schreie nach dem Notarzt. Was ist das, was wir in dieser Sekunde nicht hören wollen?
Notarzt nicht verfügbar.
Notarzt nicht verfügbar.
Ja.
Ich denke mir, fuck, Wohnsiedlung komplett. Dann fragt mich die Leitstelle Löblich, können wir einen Hubschrauber irgendwo runterlassen? Ich gehe auf den Balkon raus, während mein Kollege die Dame fertig durchmisst und ich versuche irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen, nachdem Notarzt nicht verfügbar. Und mir denke, fuck, es sind sicher 8, 9, 10 Minuten Fahrzeit ins Spital. Und ich war mir nicht sicher, ob die das packt bis dahin ohne Arzt. Und ich gehe da raus und schaue mir an Strommasten und irgendwelche Leitungen und Siedlungen und Spielplätze. Keine Chance. Keine Chance.
Mhm.
Dann war irgendwann Diskussion, ob ich irgendeine Wiese suchen gehen kann. Und dann habe ich halt beschlossen, okay, wir fahren jetzt.
Ja.
Und ich hatte aber von diesem Umlagerungsprozess so extrem Angst, weil, haben wir glaube ich schon mal besprochen, es gibt vor allem bei diesen kritischen Patienten, die schon so kreislaufinstabil sind, wo du schon nicht weißt, also wo du ganz genau weißt, in welche Richtung es geht, aber du wirst es halt rauszögern, sind die Umlagerungen immer die absolut kritischen Prozesse, weil du natürlich was physikalisch mit dem Körper machst, egal wie schonend du das machst. Und es gut sein kann, also wenn gerade so ROSC-Patienten, die du gerade erfolgreich reanimiert hast, die lagerst du unfassbar sanft um, weil es ganz oft passiert, dass die da im Umlagerungsprozess wieder in den Flimmern fallen. Und genau das war meine Angst. Also was heißt Angst? Genau das war meine Sorge. Und ich hätte es wirklich gern nicht ohne Doktor gemacht. Mhm. Weil vierter Stock ohne Lift.
Mhm. Das ist viel Manipulation, bis du da unten bist.
Ja, wir zu zweit.
Ja.
Gell, das heißt, wir mussten dann halt einfach auch aus Ressourcengründen, weil ich halt einfach auch jetzt nicht riskieren wollte, dass wir jetzt auf ein zweites Auto zur Tragehilfe warten müssen, die Angehörigen mit einspannen, was das Runtertragen betroffen hat. Die haben das bravourös gemacht, die waren wirklich cute. Das war echt in Ordnung, aber ich wusste, es wackelt, es schaukelt, es ruckelt, das ist nicht gut für diesen Kreislauf von diesen Menschen. Und wir sind dann da reingeböllert, also ich bin... Natürlich, also Böllern ist jetzt übertrieben. Ich wollte
gerade sagen, ist es schonend oder so? Oder?
Ja, natürlich schonend. Also mein Transport wird dann gesagt, ich habe mich nicht einmal anhalten müssen. Sage ich, yay, das war das Ziel. Und ich sag's euch, es gibt für mich, also ich glaube, es hätte in der Situation nicht schlechter laufen können, also nicht besser laufen können. Es war in Ordnung. Eine Patientin mittlerweile verstorben, leider.
Okay, das weißt du mal.
Ja, weil ich dann später nochmal einen Patienten dahin gebracht habe.
Und dann nachgefragt, das ist der Klassiker.
Und dann rein, dann, ja. Genau, und dann lag der, also dann war halt einfach schon, sie war halt einfach.
Präfinal.
Genau, oder final. Also, genau. Final, also ich war dann halt genau dort nochmal und dann war halt dann irgendwie so, hey, ich wollte nur mal gucken, wie es ihr geht und dann so, ja, nee. Genau, also war halt dann, ja.
Heavy. Aber haben Sie noch einen anderen Verdacht gehabt oder war das wirklich einfach
nur? Es war akutes Leber-Nieren-Versagen plus.
Aufgrund der Dehydration.
Ja, genau. Ja. Plus offensichtlich noch eine Hirnblutung, aber die Hirnblutung war offensichtlich irgendwie das kleinste Problem.
Ja, aber who knows, vielleicht war der Zustand der ausgelöst durch die Hirnblutung.
Ja, kann ich sein.
Das kann, also dann ist es eigentlich ja das Grundproblem dahinter, aber in dem Fall hat dann eine andere, ja, ich meine, die Hirnblutung hättest vermutlich eh nicht mehr rückgängig machen können, auch die Schäden davon.
Nein.
Aber sie hätte halt vielleicht nicht sterben müssen, ne?
Keine Ahnung.
Aber das ist halt dann schwierig zum Nachvollziehen im Nachhinein. Ne?
Ja, voll. Und ich meine, wir haben eh alles gemacht, was wir machen können. Die Geschichte ist nur diese Hilflosigkeit in der Situation, wenn du, das hatte ich jetzt lang nicht.
Ja.
Also es hatte ich jetzt lang nicht.
Das hat man so als kleiner, sage ich mal unter Anführungsstrichen, bitte kleiner Anfängersanitäter, hat man das eher mal relativ schnell tatsächlich, dass du eigentlich nicht so wirklich weißt, was du jetzt mit dem Patienten machen sollst. Das hatte ich schon oft am Anfang, dass ich mir gedacht habe, so boah, eigentlich bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt einen Notarzt brauche oder nicht.
Ja.
Und hole ich mir jetzt einen oder kriege ich einen auf den Deckel,
wenn
ich mir einen
Notarzt
hole? Oder was mache ich mit der jetzt? Oder ich hatte auch am Anfang ganz oft diesen Gedanken, wo fahre ich jetzt hin mit der am schlauesten? Mittlerweile ist das jetzt nicht mehr so das Thema, weil ich halt einfach damit mittlerweile halt einfach nur denke, okay, es gibt eh nur die eine logische Lösung.
Ja, meistens schwierig finde ich es zum Beispiel bei so dementen Altersheimpatienten, wo du nicht weißt, wo kommt das jetzt her? Kommt das vom Schädel? Kommt das jetzt vom Herz? Wo kommt's her? Weil du halt einfach weißt, die hat schon alles.
Ja.
Einmal und alles. Du kannst es jetzt aussuchen. Aber was ich meine, ist dieses, es kommt bei uns wirklich nicht oft vor, dass du nach einem Notarzt schreist und er ist nicht da. Aber dieses zu wissen, was der Patient jetzt braucht und es ihm nicht geben zu können, weil es halt einfach gerade nicht geht. Und wahrscheinlich ist der genauso schnell bei einem Arzt gewesen, dann im Endeffekt, also die ist genauso schnell bei einem Arzt gewesen, wie wenn der Notarzt zu uns gekommen wäre, weil wir halt einfach dann reingefahren sind. Und es wäre wahrscheinlich, also für die Patientin war es wahrscheinlich relativ. Aber für mich das Gefühl, auch meinen cuten, fähigen, aber noch sehr jungen Transportführer da hinten drinnen zu lassen und ihm zu sagen, schau, dass die in irgendeiner Form halbwegs bleibt und sonst schrei.
Ja, der kann im Prinzip gar nichts machen.
Blut geschwitzt.
Der kann nichts machen.
Nein.
Und das Thema, aber das, die Frage, die man sich in dem Fall, glaube ich, stellen sollte, ist einfach, hätte es am Outcome was geändert?
Nein.
Vermutlich.
Nein, das war klar.
Weil wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass die Hirnblutung das Hauptproblem war dahinter, dann wirst du da vermutlich auch mit einer frühzeitigen Flüssigkeitszufuhr prähospital nicht mehr ändern können dran.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und was man halt zu dem Szenario auch noch sagen muss, dass die war schon so ein bisschen kachetisch, die war schon irgendwie, also es hat schon, die war offensichtlich nicht viel beim Arzt, aber es hat schon ausgesehen, als hätte die was. Also ich habe dann auch irgendwie nach einer Patientenverfügung gefragt, also nee, die geht nicht zum Arzt, also gibt's nicht. Also da war dann schon eher, und das ist jetzt ein gemeiner Gedankengang und es tut mir jetzt furchtbar leid, aber es war dann auch schon eher der Gedankengang in die Richtung, es wäre gut, wenn die in den Sterbeprozess kommt, wenn ein Arzt dabei ist, der beschließen kann, dass wir da jetzt nicht mehr alles tun?
Medizinisch gesprochen DNR, DNI, DNE. Schreiben nennt sich das. Also in der Eile sagt man meistens, ja, schreiben wir die eigentlich DNR, DNI. Ne? Also do not resuscitate, do not intubate und DNE steht für do not escalate. Also ja. man nicht mehr intubieren, nicht mehr auf die Intensivstation legen und nicht mehr eskalieren im Sinne von, wir machen da jetzt nichts mehr Invasives zum genau, Beispiel. Ja. Ja. Ja, also das sind dann halt die Leute, wo du sagst, okay, so multimorbid,
ja,
so jetzt im Zustand krank kritisch, dass man quasi eigentlich in irgendeiner Form eskalieren muss, um da nochmal was rauszuholen, aber aufgrund der Grunderkrankungen oder aufgrund des zu erwartenden Outcomes auch tatsächlich,
wollte ich gerade sagen,
entscheidet man dann ganz aktiv, und das kann nur ein Arzt, entscheidet man ganz aktiv dafür, dass man da nichts mehr tut. Aber, und das ist jetzt auch vielleicht für manche interessant, wenn jetzt direkte Angehörige da sind, und die da vehementest dagegen sind, weil sie sagen zum Beispiel, es gibt zwar keine Verfügung, keine Patientenverfügung, aber die Mama oder Papa wollte immer, dass man quasi alles Notwendige macht, was in irgendeiner Form geht, dann kann man sich, also dann hat da der Arzt definitiv nicht das letzte Wort.
Nein, na klar. Nee, ist nicht so. Und das ist auch der Part am Arzt sein, der, glaube ich, extrem schwierig ist.
Ja.
Da wirklich so, du entscheidest über Leben oder Tod. Natürlich, aber, ja, aber was man eben genau das, was du sagst, das Outcome zählt. Und ja, wenn jetzt der 45-jährige, leicht übergewichtige Raucher vor dir zusammenklappt, eine Leinreha funktioniert, der einen Batzen-Hinterwandinfarkt hat, du den lysierst und der danach noch 40 schöne Lebensjahre hat, weil der seine Ernährung umstellt und so weiter, dann wirst du alles tun dafür, ja, und den ewig reanimieren und ewig hoffen und ewig machen.
Aber der 90-jährige Krebspatient, genau, im Endstadium mit COPD 4, genau, der wird, wenn er dann eine Sepsis entwickelt oder so, da wird man vermutlich nicht mehr groß eskalieren.
Ja, und selbst wenn du eskalierst, sind es dann noch 3 Wochen mit Schlauch auf Intensivstation, ja, und dann versterben die.
Dann werden die Maschinen abgeschaltet.
Genau, also das heißt, das ist, ja, und wir Sunnies oder wir Notfall-Sunnies, je nachdem, wir sind, sagen wir, ein bisschen mehr gesehen, was Klinik und so betrifft, du hast dann schon auch ein Gefühl in eine Richtung. Und du darfst aber natürlich, und das würde ich mir niemals anmaßen, das zu machen, da in keinster Weise eine Entscheidung treffen. Das heißt, wenn diese Person vor mir irgendwie dann einen Stillstand gehabt hätte, hätte ich natürlich alles gemacht, auch wenn ich mir im Hintergrund gedacht hätte, ob ich hier jetzt gerade was Gutes tue oder nicht, weiß ich nicht. Aber solange da kein Arzt vor Ort ist, machst du deinen Scheißjob, wie du ihn gelernt hast. Und das war, ja, also ich war wieder mal, also ich war gestresst. Also ich, es hat man anscheinend auch in meinen Funksprüchen gehört, also es hat dann alle irgendwie so ein bisschen amüsiert, so, oh Marie, dich gibt's also auch gestresst, und ich so, ja, in der, und wir waren 7-mal durchgeschwitzt innerhalb von diesem Einsatz.
Kenne ich gut, ja.
War wild.
Ja, wild. Irgendwie bringen wir es jetzt schon die zweite Folge in Folge hin, dass wir nicht so besonders positives Endthema haben tatsächlich. Aber
das stimmt.
Aber es heißt nicht so positiv, das muss man anders sehen. Weil ich finde es auch schon schön, dass es Möglichkeiten gibt, auch wenn jetzt niemand mehr da ist zum Beispiel, der auf einen schaut, weil man halt einfach keine Verwandten mehr hat oder so oder keine Kontakt, dass man trotzdem nicht quasi ohne es zu wollen als lebende Kartoffel endet, sondern dass auch jemand mal sagen kann, okay, du darfst gehen. Nee, das finde ich nämlich schon wichtig, dass das zu wissen, dass es das auch gibt.
Ja, na klar. Na, schon, ja.
Oh no, wie kommen wir da wieder raus?
Ich kann noch ganz kurz was Lustiges erzählen. Wir hatten auch in diesem 24er dreimal die lustige Situation, dass irgendwie, wir haben schon mal über dieses Notrufsystem geredet mit den Haararmbändchen.
Ja.
Und es passiert halt immer wieder, dass die Leute draufkommen und irgendwie beim Schlafen oder beim Putzen oder was auch immer. Und wir haben einfach in dieser Nacht 4 Menschen, wir haben es schon lustig gefunden, einfach komplett unnütz aus ihrem Schlaf rausgerissen. Es waren immer so 2 Familienhäuser, wo wir dann irgendwie die Angehörigen mit rausgeklingelt haben, die um 4 Uhr morgens...
4 in einer Nacht.
4 in einer fucking Nacht.
Das habe ich auch noch nicht hingebracht.
Und einfach immer diese Häuser, wo dann irgendwie so der Sohn oder so, Mittelalter Sohn, 45, 50, immer so da ist, was ist denn? Warum ist die Rettung jetzt vor meiner Tür? Ja. Und wir so, ja, wissen Sie, vielleicht, wir müssen mal gucken, die hat gedrückt oder der hat gedrückt. Und dann so, und es war ziemlich lustig, wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach standardmäßig in irgendwelchen Häusern, und Leuten.
Alle daheim geblieben,
schön. Alles tut, alle mit so, was, nein.
Entschuldigung, bin ich beim Kacken dran gekommen.
Ja, genau, oder, nee, hab mich offensichtlich hier umgedreht, oder, es ist so, aber das sind eh die netten Einsätze, wo ja. Dann so, was machen Sie hier? Sie haben uns so, gerufen, verdammt nochmal.
Für mich dann immer so ein Thema, so, ja, Herr Meier, dann wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Nacht.
Gute Nacht, wir gehen jetzt auch wieder schlafen, ey.
Ciao, Kakao.
Tschüss.
Ja. Das ist ein schöner Abschied, ja, oder?
Finde ich auch.
Leute?
Oh, wow, neue Überlänge.
Ja, neue Überlänge, aber dann jetzt dafür kurz und knapp. Tschüss.
Tschüss.